Hoffnung, Optimismus und das Positive im Leben sehen zu können, sehen zu wollen, das ist grundsätzlich, finde ich, erstmal eine überlebenswichtige Grundlage für jeden Alltag, so für jeden Tag finde ich das, ja, weil wir ja unser Leben in dem Sinn natürlich mit einer Hoffnung immer verbinden, dass wir es in einer Eigensteuerung leben können, dass wir es selbst gestalten dürfen, dass wir es mit Genuss erleben dürfen. Das ist tatsächlich dann auch eine Aufgabe häufig für uns als Profis, dass wir natürlich in jeder Situation schauen, was geht denn jetzt tatsächlich zu bearbeiten in dem positiven Sinne.
Hallo und willkommen zur Podcast-Serie Ab jetzt ist alles anders, Leben nach und mit einer schwerwiegenden Diagnose. Diese Podcast-Serie richtet sich an PatientInnen und Angehörige. Denn wer die Diagnose chronisch krank, unheilbar oder Krebs bekommen hat oder jemanden im engeren Umfeld kennt, weiß es. Gerade zu Beginn ist alles erstmal völlig unklar, überfordernd oder zumindest herausfordernd. Wir widmen uns deshalb hier in 5 Episoden den mentalen Herausforderungen, die mit einer Diagnose einhergehen und mit den Möglichkeiten, damit umzugehen. In Episode 1 haben wir über den Diagnoseschock gesprochen und über die ersten Fragen, die sich die meisten Menschen nach einer schwerwiegenden Diagnose stellen. In dieser Episode, in Episode 2, wollen wir uns ansehen, wie man aus dieser ersten Krise herauskommen kann und, wie Michael Köhler, der Psychoonkologe ist, zu Beginn sagte, wieder Optimismus spüren kann. Kurz zur Erklärung, ein Psychoonkologe ist nichts anderes als ein Psychologe, der sich als Fachgebiet darauf spezialisiert hat, mit Menschen mit Krebserkrankung zu arbeiten und der daher die Herausforderungen besonders gut kennt. Wir werden uns in dieser Episode auch ansehen, wie denn ein Therapeut oder eine Psychoonkologin unterstützend helfen kann und die Frage beantworten, wann es sehr wichtig wäre, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Wie erkenne ich, dass ich mich in einer Krise befinde und was ist nach einer Diagnose auch einfach ein anderes Normal? Und kann ich auch einen Psychoonkologen oder eine Psychoonkologin kontaktieren, wenn es mir eigentlich ganz okay geht? Sie werden hier von den Erfahrungen von PatientInnen hören, die mit einer chronischen Krankheit diagnostiziert wurden. Und wir haben auch mit Therapeutinnen und Psychoonkologinnen, die seit vielen Jahren Menschen in dieser Lebenssituation begleiten, gesprochen. Mein Name ist Iris Borocznik und ich bin Journalistin. Diese Serie entstand durch die finanzielle Unterstützung der AOP Help. Warum wir hier in dieser zweiten Episode den Fokus auf psychologische und therapeutische Unterstützung legen, hat sich aus den vielen Gesprächen ergeben. Denn auch wenn das Stigma, zu einer Therapeutin oder zu einem Psychologen zu gehen, in den letzten Jahren und Jahrzehnten abgenommen hat, klingt es für viele Menschen, die ja mit einer körperlichen Krankheit diagnostiziert wurden, erstmal fast absurd. Mein Körper ist krank, nicht meine Psyche. Und da haben Sie ja auch völlig recht. Aber TherapeutInnen und PsychologInnen sind nicht nur da, um psychische Krankheiten zu bearbeiten und heilen. Sie können auch dabei helfen, eine neue Perspektive auf eine schwere Lebenssituation zu bekommen. Nicht immer muss man sich dabei in einem gefühlt dramatischen Zustand befinden. Werner, ein Patient, ist das beste Beispiel dafür. Er war Ende 50, als er die Diagnose Blutkrebs erhielt und nach seinem eigenen Selbstverständnis wollte er ein stabiler Mensch sein, egal was passiert. Und da passte es nicht dazu, sich eine Stunde mit einem Psychologen hinzusetzen und über seine Ängste zu sprechen. Doch 3 Jahre nach der Diagnose war er auf einer Reha und da…
Da gab es eine Psychotherapeutin, die angeboten hatte, dass man zu ihr in die Sprechstunde kommt, hatte ich auch gemacht. Aber eigentlich schien es mir nicht so dringend notwendig. Dann kam ich wieder heim und dann ging mir das nochmal durch den Kopf. Dann sprach ich mit meinem Hausarzt, macht es Sinn, zu einem Psychoonkologen zu gehen, um mit ihm das Ganze zu besprechen, die Situation. Der Hausarzt kannte zum Glück einen Psychoonkologen, der nett war und auch Zeit hatte. Und bei dem war ich dann 12-mal. Das ist so die Standardmöglichkeit im deutschen Gesundheitssystem, dass das die Krankenkassen übernehmen. Und das war jetzt nichts Spektakuläres, aber es war eher die Situation, dass ich meine Situation reflektieren konnte. Er hatte so seine Fragen gestellt, wie geht es Ihnen denn, was können Sie denn machen, haben Sie schon mal ähnliche Krisen durchlebt, wie sind Sie damit klargekommen? Also solche Dinge waren das.
So unspektakulär das klingt, so klar ist, das ist sehr wahrscheinlich die Frage, die Ihnen jeder Psychologe und jede Therapeutin stellen wird. Haben Sie schon einmal ähnliche Krisen durchlebt? Denn hier, so sind sich alle einig, liegt das Potenzial für die Gegenwart. Ganz individuell unterschiedlich nach Lebenssituation, Lebenserfahrung und vielleicht auch Charakter. Haben Sie schon mal Krisen durchlebt und wie gingen Sie damit um? Die Frage zielt auf das ab, was man Resilienz nennt. Also die Möglichkeit, trotz einer schweren oder einer chronischen Krankheit Hoffnung und Optimismus zu spüren. Sich selbst aktiv und handlungsfähig zu fühlen, indem man sich, so gut es geht, an die veränderten Lebensumstände anpasst. Auf die eigenen inneren Ressourcen zurückzugreifen oder vielleicht im ersten Schritt überhaupt zu sehen, dass es eigene innere Ressourcen gibt. Was mir hier sehr, sehr wichtig ist, ich möchte in keinster Weise wie ein Selbsthilfebuch oder ein gut gemeinter Ratgeber klingen, der Ihnen sagen will, ach was, in der Diagnose liegt die Chance auf ein besseres Leben. Nichts liegt mir ferner als das. Optimismus zu spüren bedeutet nicht notwendigerweise, alles in einem positiven Licht sehen zu müssen. Maria Resch, eine Therapeutin, die sehr viel mit Menschen arbeitet, die mit einer chronischen Krankheit diagnostiziert wurden, sagt dazu:
Da bin ich manchmal auch ein bisschen betroffen von so oberflächlichen Ratgebern oder Zeitungsartikeln. Also so, was man in Selbsthilferatgebern oft liest, ja. Krankheit als Weg und jetzt habe ich halt eine unheilbare Bluterkrankung und es wird jetzt alles noch besser als vorher. Nein, das wird es nicht. Es wird anders. Aber die Frage ist, wie komme ich auf das anders und wie bewerte ich es dann?
Viele von Ihnen haben wahrscheinlich schon von den sogenannten Trauerbewältigungsphasen gehört. Ein Modell, das von der Psychologin Elisabeth Kübler-Ross Ende der 1960er Jahre entwickelt wurde und das sie in ihrem Buch Interviews mit Sterbenden beschreibt. Sie sagt, dass wir verschiedene emotionale Stadien durchlaufen, wenn wir mit existenziellen Verlusten und Todesdiagnosen konfrontiert werden. Von Verleugnung über Wut zum Verhandeln, Depression und dann zur Akzeptanz. Damals war der Blick auf emotionale Bewältigungsstrategien revolutionär. Heute ist man allerdings von diesem Modell etwas abgerückt, da es, wie auch Michael Köhler sagt, zu schablonenhaft ist. Wir wandern nicht alle von einer Station direkt zur nächsten. Es ist kein linearer Weg. Maria Resch sagt, dass die Möglichkeit, wieder Hoffnung zu spüren und die neue Lebenssituation anders für sich selbst zu akzeptieren und die Krankheit ins Leben zu integrieren, dass es dafür keine Gleichung gibt. Es ist ein Vor und Zurück und es geht in Schüben.
Es gibt, wenn ich durch diese Zyklen durchgehe und auch diese Verzweiflung und diese Melancholie und auch diese vielleicht am Anfang Nicht-Akzeptanz annehme und was, irgendwann kommt vielleicht der Punkt, wo ich es ein bisschen anders sehen kann. Das nennt man so einen kreativen Sprung oder ich bin bereit für einen Neuanfang oder ich bin jetzt einmal durch dieses Tal der Tränen durch. Dann ist es möglich, Schritt für Schritt ein anderes Erleben, eine andere Form des Blickes auf diese Krankheit aufzubauen. Also je früher man sich vielleicht Begleitung holt, um diese Zyklen und Prozesse durchzugehen, jemand, der neutral zuhört, der vielleicht auch von anderen schon weiß, wie kann man durch diese Phase gehen, das kann schon sehr unterstützend sein.
Dieser Weg ist sehr individuell und trotzdem gibt es im Laufe einer Diagnose und der Behandlung oder im Laufe einer chronischen Erkrankung immer wieder Momente, in denen es vielen Menschen sehr ähnlich geht. Michael Köhler arbeitete lange Jahre am Klinikum und man weiß auch aus der Forschung, dass es, wenn man jetzt nicht mit einer chronischen, sondern einer akuten Krebsdiagnose und der Behandlung zu kämpfen hat, zwei Zeitpunkte gibt, in denen sich die allermeisten Menschen besonders belastet fühlen.
Es gibt zwei Zeitpunkte, Wenn wir uns die klassische Abfolge einer Krebstherapie abschauen, gibt es zwei Zeitpunkte, wo die Menschen besonders belastet sind. Das ist zum einen die Diagnosesituation, die Mitteilung der Krebsdiagnose, der Start der Behandlung. Dort gibt es diesen Peak, wo die Betroffenen wirklich arg belastet sind, sei es, dass Stimmungsschwankungen auftreten, eine Niedergeschlagenheit, eine Traurigkeit, dass auch Magenschmerzen auftreten, Rückenschmerzen, alle solche Dinge. Und der zweite Zeitpunkt ist bei einer klassischen Akuttherapieablauf das Ende der Therapie. Also der Zeitpunkt, wo im Prinzip alle demjenigen oder derjenigen auf die Schulter klopfen und sagen, Mensch, hast ja geschafft, ist gut ausgegangen, jetzt bist du wieder gesund, jetzt kannst du arbeiten gehen, wir treffen uns abends wieder auf ein Bierchen oder sowas. Zu dem Zeitpunkt gibt es den nächsten großen Peak. Ja, und deshalb fällt es mir gerade recht schwer zu sagen, wie lange braucht's das oder so, weil dieser zweite Zeitpunkt, der kommt zum Beispiel dadurch zustande, dass diejenigen dann aus der Situation wieder heraus in ihre Normalität kommen sollen und aber bemerken, das ist gar nicht mehr die Normalität von vorher. Und da beginnt eben wieder dieses Arbeiten und möglicherweise auch das Entstehen von Belastungsmomenten.
Warum ich das hier erwähne, ist, damit Sie vielleicht gerade zu diesen Zeitpunkten besonders achtsam mit sich oder den belasteten Menschen in Ihrer Umgebung umgehen. Und weil es vielleicht gerade hier besonders hilfreich wäre, ein therapeutisches Angebot in Anspruch zu nehmen. Wie erkenne ich nun aber für mich selbst, ob ich professionelle Hilfe suchen sollte? Vielleicht kennen Sie es ja auch schon. Im stationären oder im ambulanten Bereich setzt man mittlerweile nämlich sehr oft einen Fragebogen ein, um genau das herauszufinden, für wen professionelle Hilfe gut wäre. Die erste Frage auf diesem Fragebogen ist sehr einfach und Sie können sich diese auch selbst stellen und selbst beantworten. Sie lautet zum einen, was belastet Sie gerade am meisten?
Was ich als erstes immer frage, was belastet Sie in Bezug auf die aktuelle Situation am meisten, am stärksten. Und dort erfahre ich erst einmal, was sind das überhaupt für Situationen? Das ist manchmal die ganz klassisch und häufig genannte Angst vor dem Versterben, diese Todesbedrohung, die durch eine Krebsdiagnose entsteht. Das ist manchmal aber auch die Situation von, ich kann nicht mehr arbeiten gehen und mir fehlt meine Arbeit. Oder ich kann jetzt meine Familie nicht mehr sehen, weil ich hier 4 oder 6 Wochen stationär versorgt werde. Also das gilt es im ersten Moment herauszufinden.
Und dann die zweite Frage zu stellen. Wie stark fühlen Sie sich in diesem Bereich belastet? Sie antworten darauf mit einer Zahl zwischen 0 und 10. 0 heißt, ich sehe mich gar nicht belastet. 10 heißt, ich sehe mich stark belastet. Also nochmal. Wie stark fühlen Sie sich belastet, egal in welchem Bereich Ihres Lebens? Und Sie antworten darauf mit einer Zahl zwischen 0 und 10.
Wenn eine Betroffene oder ein Betroffener auf diesem Thermometer zwischen 0 und 10 mindestens die 5 ankreuzt, dann wird eine Psychoonkologin und ein Psychoonkologe dazugezogen. Egal in welchem Bereich er sich dann belastet fühlt. Kann sein, dass er irgendwo arg unter Nebenwirkungen leidet. Kann sein, dass es gerade Probleme mit dem Arbeitgeber gibt. Kann sein, dass es Probleme mit der Partnerin oder dem Partner gibt. Aber diese 5 ist im Prinzip dann so der Marker für, hier braucht es professionelle Unterstützung.
Die Therapie oder das therapeutische Gespräch, so Michael Köhler, setzt auch hier bei der Frage nach den eigenen Ressourcen an.
Also deshalb die Frage, was belastet Sie derzeit am meisten? Und als zweitens die Frage, wie sind Sie vielleicht in früheren Lebenszeiten mit anderen schwierigen Situationen umgegangen? Wie haben Sie es bewältigt? Weil ich erfahre zum ersten, ist der Mensch belastet und wenn ja, worin? Und für die zweite Frage erfahre ich, mit welchen Strategien ist dieser Mensch sonst vorgegangen?
Natürlich können Sie das auch für sich selbst herausfinden, mit Freunden oder Ihrer Familie nach Antworten suchen. All das tun, was Ihnen im Moment gut tut. Spazieren in der Natur, Fischen, Yoga, was auch immer möglich und heilsam für Sie in diesem Moment ist. Ich bin nicht hier, um Ihnen eine Therapie einreden zu wollen. Ich will nur aufzeigen, dass es eine Möglichkeit ist, die uns zum Glück zur Verfügung steht. Für Werner, von dem wir schon gehört haben, waren es sehr praktische Fragen, die er mit Hilfe des Psychoonkologen besser klären konnte, weil es eben dieses neutrale Außen gab, das ihm dabei half, die für ihn richtigen Antworten zu finden.
Ich hatte das ständig hin und her überlegt, da war ich vielleicht 60, soll ich wirklich zum Arbeiten aufhören, wie wirkt sich das aus? Und ich hatte das dann mit dem Psycho-Onkologen besprochen und er meinte, jetzt überlegen Sie doch nicht, ob Sie jetzt nochmal die nächsten 5 Jahre arbeiten, sondern überlegen Sie, wollen Sie bis Ostern arbeiten, wollen Sie bis Weihnachten arbeiten, wollen Sie dann bis zum nächsten Sommer arbeiten? Und das war eine Kleinigkeit, aber die fand ich schon sehr hilfreich, dass man das in kleinere Schritte auflöst.
Unterstützung von einem Psychoonkologen kann also auch dann hilfreich sein, wenn man sich aktuell gar nicht akut überbelastet fühlt. Man muss nicht, blöd gesagt, am Durchdrehen sein, um diese Möglichkeit für sich zu nutzen. Maria Resch, von der Sie auch schon gehört haben, sagt:
Meine Erfahrung ist, dass Menschen, wenn sie in einer chronisch Erkrankung stecken oder wenn diese Krise da ist, in erster Linie sich um ihre körperlichen Symptomatiken kümmern, was logisch ist, weil man hat ja auch einen Leidensdruck, man hat Schmerzen, man hat vielleicht eine Verzweiflungssituation, das Leben geht einen anderen Gang. Das erlebe ich sehr oft bei meinen Patientinnen oder bei meinen Klientinnen, dass sie ihre herkömmlichen Aufgaben nicht mehr erfüllen können und sich dann komplett auf ihre Krankheit konzentrieren müssen. Und erst in dem Moment, wo man sich einlassen kann, dass daneben auch noch ein Leben möglich ist, kommt der Gang vielleicht zur Psychologin, zum Psychologen, zur Therapeutin, was vorher gar nicht so am Schirm ist, was ich schade finde, weil ich finde, genau diese Krankheitsbewältigung braucht Kraft und diese Kraft muss irgendwo herkommen.
Wir werden in der nächsten Episode auch über konkrete Methoden sprechen, wie man lernen kann, eine chronische Krankheit ins Leben zu integrieren. Ein gutes Leben mit einer chronischen Krankheit zu leben. Am Ende dieser Episode möchte ich Ihnen nochmal die Frage mitgeben, die hier nun schon sehr präsent war. Nämlich, was hat Ihnen in Ihrem bisherigen Leben geholfen, mit Krisen umzugehen? Wo sehen Sie selbst in Ihrem Leben Resilienz? Thomas, ein sehr junger Patient, der nun schon mit mehreren Diagnosen lebt, hat darauf eine Antwort, die aus einer scheinbaren Nebensächlichkeit kommt. Seine Antwort ist so schön, wie ich finde, dass ich sie hier gerne ans Ende dieser Episode stellen möchte, um sie vielleicht dazu zu inspirieren, Antworten in scheinbaren Nebensächlichkeiten zu finden.
Ich glaube, dass ich auch berufsbedingt gezwungen war, resilient zu sein, zu werden. Ich bin Hornist, also spiele Horn im Orchester. Erstes Horn, das heißt, wenn da irgendwelche Soli sind, spiele ich die meistens. Und das Horn steht im Guinness-Buch der Rekorde als das schwerste Instrument, zusammen mit Oboe, glaube ich. Und es ist auch tatsächlich so, dass im Profibereich da einfach Fehler und falsche Töne passieren. Und auch bei den Berliner Philharmonikern passieren falsche Töne. Und ich musste mich wohl oder übel einfach damit abfinden, dass ich nicht perfekt spielen kann, dass immer irgendwas passieren wird und irgendwas nicht so klappt, wie ich gern möchte, und musste mich auch damit abfinden, dass ich eben nicht der Ronaldo des Hornspielens bin, sondern nur der Thomas, der seine Sache manchmal, darf ich so sagen, ganz geil macht, aber manchmal eben auch nicht. Und auch damit musste ich leben lernen und auch lernen, ja, wenn ich jetzt gerade irgendwas verkackt habe, kann ich entweder darüber nachdenken und traurig sein, aber dann geht noch mehr daneben. Oder ich gucke nach vorne und konzentriere mich auf die nächsten Schritte, die irgendwie wichtig sind. Was kann ich tun? Und kann dann nach der Vorstellung nochmal überlegen, okay, was hätte ich besser machen können oder wie kann ich mich besser vorbereiten? Wie komme ich dann weiter? Und ich glaube, dass auch das mir irgendwie ein bisschen hilft, so Schicksalsschläge, naja, wenn man jetzt falsche Töne als Schicksalsschläge bezeichnet, zu akzeptieren und dann aber eben nach vorne zu schauen und zu gucken, was kann ich jetzt tun mit meiner Krankheit, wie kann ich damit umgehen und wie kann ich, ja, mein Leben möglichst gut leben und weitermachen. Und ich glaube, dass mir das tatsächlich geholfen hat und hilft, diese positive Einstellung irgendwie zu wahren.